Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam in eine neue Predigtserie starten dürfen. Und nach dem, was wir jetzt auch schon in dieser Anbetungszeit gehört haben, glaube ich, dass diese Predigtserie total gut passt zu ganz vielen von unseren Leben, zu unserem Alltag. Ja? Ausdauer, durchhalten, weitermachen, das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Manchmal, ja, da sagst du, ich freue mich auf Montag. Wenn du Urlaub hast, dann sagst du auf jeden Fall, ich freue mich auf Montag. Aber manchmal, wahrscheinlich liegst du Sonntagabends in deinem Bett und denkst so, oh nein, jetzt geht's wieder los, okay? Jetzt läuft das Hamsterrad wieder ab morgen und eigentlich habe ich keine Lust. Ausdauer ist die Fähigkeit, etwas trotz Stress, trotz Müdigkeit und trotz Entmutigung durchzuhalten. Das ist Ausdauer. Und ich glaube, Ausdauer hat immer so gewisse Feinde. Ja? Es gibt bestimmte Dinge, die machen es dir schwer, durchzuhalten. Ich war ja jahrelang Läufer, habe auch wettkampfmäßig ja Läufe gemacht und so. Und ich weiß, es gibt bestimmte Dinge, die können dich total entmutigen. Und ich glaube, dass es die in unserem Leben und auch in unserem Glaubensleben auch gibt. Und wir werden uns heute einige von diesen Ausdauerkillern mal gemeinsam anschauen. Und wir haben in dieser Serie, ist eine kurze Serie, 3 Predigten aus dem 2. Thessalonicher Brief. Und weißt du, das ist vielleicht so ein Brief, wo manche Gemeinden vielleicht sagen würde, ach, da predigen wir lieber nicht drüber am Sonntag, weil, das sind manche Themen, die sind schon irgendwie krass und das sind Dinge, die sind auch schwierig und manche Dinge, wo man vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen könnte, wenn man das liest und so weiter. Oder wo man sich fragt, boah, was ist das eigentlich für ein Gott, was ist das eigentlich für ein Glaube, den ihr da habt als Christen. Aber wisst ihr, ich glaube, genau solche Bibeltexte sollten wir uns genau anschauen. Und ich glaube, genau aus solchen Bibeltexten können wir auch ganz viel über Gott lernen. Und der erste Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte, ist eigentlich der, also Ausdauerkiller Nummer 1, ist der, dass ich dir sagen möchte, du brauchst gesunde Maßstäbe, damit du durchhalten kannst, okay? Es hängt sehr stark davon ab, ob du in deinem Leben durchhältst, wie du dein Leben beurteilst, okay? Und ich glaube, es gibt Maßstäbe, dein Leben zu beurteilen, die sind schlecht für dich, ja? Die werden dich total entmutigen. Und es gibt Maßstäbe, die gut sind, dein Leben damit zu beurteilen. Und wir wollen mal in den ersten Bibeltext direkt reinschauen, wobei ich muss gleich nochmal zurückgehen. Ich mache die Predigt ein bisschen anders, als ich es ursprünglich geplant habe. 2. Thessalonicher 1, 3 bis 4. Ich überspringe die Grußworte, okay? Die lassen wir einfach mal weg, die sind nicht so interessant. Und da schreibt Paulus, liebe Brüder und Schwestern, immer wieder müssen wir Gott für euch danken. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst ständig und auch die Liebe, die ihr alle zueinander habt, wird immer größer. Wow, cooles Kompliment. Möchte ich auch, dass man dieses Kompliment unserer Kirche machen kann. Und jetzt sagt Paulus weiter, wir sind stolz auf euch und stellen euch den anderen Gemeinden als leuchtendes Vorbild hin. Auch das ist echt cool, wäre ich auch gerne, oder? Wären wir auch gerne. Wie treu und standhaft ertragt ihr doch alle Verfolgungen und Leiden. Okay, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Was geht hier ab? Also ich habe gesagt, dass wir in unserem Leben nicht schlapp machen, hängt ganz stark davon ab, wie wir unser Leben bewerten. Und wie wir unser Leben bewerten, weißt du, das macht schon etwas mit dir eben am Montagmorgen, oder? Wie ich gesagt habe, hey, wenn du am Montagmorgen vor irgendeiner Herausforderung stehst, vor irgendeinem Projekt, irgendetwas, wo du sagst, oh, da habe ich wirklich keine Lust drauf, dann merkst du schon, wenn der Wecker klingelt, wie schwierig es ist, überhaupt nur aus dem Bett rauszukrabbeln, ja? Du fühlst dich schwach, du fühlst dich alt, du fühlst dich hässlich, du fühlst dich krank und denkst so, oh nein, ja? Ganz anders ist es, ist euch schon aufgefallen, wenn ihr im Urlaub seid, da ist es kein Problem, morgens um 3 aufzustehen und um 3:30 auf der Autobahn zu sein, denn du hast ein Ziel, da liegt eine Zeit vor dir, auf die du dich freust, du stellst dir vor, am Strand zu sein oder irgendwo schön von einem 3000er über die ganze Gegend dort zu schauen oder was Schönes anzuschauen in der Toskana, was weiß ich, und du fühlst dich gut, ja, du fühlst dich jung, du fühlst dich lebendig und sagst dir, Mann, so kann das Leben sein, oder? Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie wir das bewerten, was vor uns liegt. Ja? Und hier ist immer wieder die Frage, mit welchem Blick schauen wir auf unser Leben? Denn es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, es ist total schwierig, den verschiedenen Bereichen in unserem Leben keine Noten zu geben, oder? Also ich meine, das ist wirklich schwierig. Du siehst da, wie dein Nachbar mit seinem neuen Auto vorfährt und dann schaust du, na, was fahre ich denn eigentlich? Ja? Oder du siehst, die Kollegin wurde befördert und denkst dir, na, was ist mit mir? Oder du hörst, dass Familie Müller schon wieder im Urlaub ist in den USA und fragst dich, wie machen die das eigentlich? Ja? Oder du hast irgendeinen Typ in deiner Klasse oder einen Studienkollegen, der schreibt eine gute Note nach dem anderen und du gibst dir auch alle Mühe, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist schwierig, deinem Leben keine Noten zu geben. Die Werbung macht es dir auch nicht wirklich einfacher, oder? Hey, du siehst dann ständig, okay, was ich jetzt schon wieder anhab, das ist auf jeden Fall schon nicht mehr irgendwie hip, das ist schon wieder total drüber. Oder du merkst, es gibt schon wieder Samsung Galaxy S10 und iPhone 222 und du hast noch iPhone 3 irgendwas, ja, und denkst dir, ey, es ist doch wohl furchtbar, mein Leben ist nicht gut. Und ich glaube, in unserer Beziehung zu Gott, da gehen wir manchmal ähnlich ran. Wir schauen auf unser Leben und wenn unser Leben gut ist, dann denken wir, Gott ist gut, oder? Dann denken wir, Gott ist mit uns zufrieden. Wir denken, wir sind im Glauben wohl auch ganz gut drauf, denn sonst würde ja Gott vielleicht nicht alles so gut irgendwie zusammenkommen lassen. Es passt. Und das ist eine ganz schwierige Art und Weise, so auf den Glauben auch zu schauen. Weil wenn es dann nicht mehr so glatt läuft, dann geraten wir in Panik. Oh Mann! Was ist los mit Gott? Gott, was stimmt mit dir nicht? Ist Gott überhaupt gut? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Und all diese Fragen kommen dann vor. Oder warum habe ich das verdient? Und warum läuft es bei so vielen anderen Leuten, vielleicht auch in der Gemeinde, ganz anders? Versteht ihr? Und es ist gefährlich, wenn wir unser Leben so beurteilen, wenn wir diese Maßstäbe immer an unser Leben anlegen. Ob es gut läuft und auch im Glauben, ob es gut läuft, ob es uns gut geht, ob wir gerade das Konto voll haben, ob wir gesund sind, ob wir gerade keine Konflikte haben in unserem Leben, ob es auf der Arbeit gerade läuft oder nicht. Es ist total schwierig, wenn du diese Dinge nimmst und versuchst, durch diese Brille zu schauen und zu sagen, okay, Gott ist gut oder nicht oder mein Glaube steht gerade gut da oder nicht. Das ist total schwierig und auch falsch. Schaut mal, Gott sieht das oft ganz anders. Und diese Gemeinde in Thessaloniki, Paulus hatte die gegründet und die hatten es von Anfang an schwer. Die waren von Anfang an unbeliebt, weil die Christen geworden sind. Keiner mochte die. Paulus fasst es so mit zwei Worten zusammen. Hey, was wir in eurem Leben sehen, es sind Verfolgungen und Leiden. Halleluja, was für eine coole Gemeinde, oder? Das wünscht man sich doch. Aber weißt du, Gott bringt das überhaupt nicht durcheinander, dass es den Thessalonikern so geht. Ich meine, was haben die erlebt? Die sind vor Gericht für Dinge beschuldigt worden, die sie nie getan haben. Die sind ausgegrenzt worden und lächerlich gemacht worden für ihren Glauben. Die sind verprügelt worden, vielleicht sind sogar einige getötet worden. Und die mussten sich wahrscheinlich irgendwann an irgendwelchen Verstecken treffen, um überhaupt ihren Glauben leben zu können. Aber Gott lässt Paulus jetzt nicht schreiben nach dem Motto, ihr lieben Thessalonicher, was stimmt eigentlich nicht mit euch? Was habt ihr falsch gemacht? Ist da irgendwo Sünde im Spiel? Womit habt ihr Gott gegen euch aufgebracht, damit ihr sowas erleiden müsst? Sondern im Gegenteil, Paulus sagt, oder Gott lässt Paulus sagen, er sagt, ja, alles ist in Ordnung bei euch. Schon im ersten Brief, den er an diese Gemeinde geschrieben hat, hat Paulus gesagt, hey, wir haben euch das schon gleich am Anfang gesagt, dass es schwierig werden wird. Das ist normal, dass man als Christ Schwierigkeiten hat, die andere nicht haben. Das ist auch für dich normal. Weißt du, wir haben vielleicht nicht unbedingt Verfolgungen und Leiden im Moment, aber soll ich dir was sagen? In dem Moment, wo du Gott zum Freund hast, hast du auch einen Feind. Die Bibel nennt ihn den Satan, den Teufel, spricht von bösen Mächten und die halten um uns fertig in unserem Leben, unseren Job, unsere familiäre Situation, auch Krankheiten, um uns fertig zu machen. Das ist, womit wir leben müssen. Aber dass wir solche Dinge erleben, bedeutet nicht, dass in unserem Glauben irgendwas nicht stimmt oder dass Gott jetzt irgendwas verkehrt gemacht hat. Überhaupt nicht. Das finde ich so spannend. Weißt du, Gott hat kein Problem mit unseren Herausforderungen. Sein Ziel für unser Leben ist gar nicht, dass es irgendwie so ein Wellness-Wochenende wird. Ja? So, keine Ahnung, unser ganzes Leben von jetzt bis dann, wenn wir sterben, ist einfach so wie so ein Aufenthalt mit ganz vielen Schlammpackungen und gutem Essen und irgendwo im Whirlpool zu sitzen. Gott sagt, nein, ich habe euch nie gesagt, dass euer Leben so sein wird. Ist auch nicht wie so ein Dauerurlaub im All-Inclusive-Hotel auf Mallorca. Ja, überhaupt nicht. Oder wie so ein Schaulaufen ständig auf dem roten Teppich. Schaut her, wie toll alles ist bei mir. Nein. Und Gott schaut auch nicht dein Leben und sagt, boah, ich bin begeistert, wenn du erfolgreich bist, wenn du gesund bist, wenn es dir finanziell gut geht und so weiter. Gott sagt, ich habe ganz andere Maßstäbe für dein Leben. Und das ist total wichtig. Gott sagt, hey, ich bin stolz auf euch, weil ihr durchhaltet, weil ihr standhaft ertragt, was ihr da erlebt und trotzdem nicht irre an mir werdet, an eurem Glauben festhaltet, ja? Hey, mich weiter sucht, weiter betet, weiter mein Wort lest. Ich bin so stolz auf euch, weil ihr so drauf seid. Das finde ich einfach so genial. Das finde ich so attraktiv in eurem Leben. Und was sagt er noch? Er sagt, ich liebe es, bei euch wächst euer Glaube ständig. Das wird immer mehr. Das Vertrauen zu mir wird immer größer. Ja? Dass ihr geht immer weiter und erzählt immer mehr Menschen von mir. Ihr fangt immer mehr an, das umzusetzen, was ich euch gesagt habe in eurem Leben. Das begeistert mich. Und was mich noch begeistert, er sagt, hey, die Liebe unter euch wird immer größer. Ich finde es Hammer, wie ihr füreinander kämpft, füreinander betet, wie ihr einander versorgt, wie ihr zueinander steht, wie ihr einander nacheinander fragt. Boah, das begeistert mich. Also wir merken, Gott hat ganz andere Maßstäbe für Erfolg als wir, oder? Und es wäre so gut, wenn wir Gottes Maßstäbe da übernehmen könnten. Weil sonst macht unser Leben uns schnell fertig. Sonst werden wir ganz schnell nicht durchhalten, werden wir unsere Ausdauer verlieren. Ja? Ich habe hier dieses Bild ja mitgebracht. Ich muss nochmal gucken, zurückgehen. Guck mal, das wäre wie wenn du einen Marathon laufen willst. Ich weiß nicht, ist schon mal jemand einen Marathon gelaufen? Ich habe es immer noch vor. Ich habe vorhin schon zu jemandem gesagt, jetzt bin ich seit heute näher an der 40 als an der 30. Also jetzt müssen wir langsam Gas geben, Jürgen, wenn wir das noch machen wollen. Ne? Aber hey, und wenn ich jetzt einen Marathon laufen würde und mein Maßstab wäre Eliud Kipchoge, ich habe keine Ahnung, wie man den wirklich ausspricht, ja, derjenige, der den Weltrekord im Marathon hält, 2 Stunden, 1 Minute, 39 Sekunden. Also wenn ich mich an dem orientieren würde, das wäre total Banane. Wenn ich versuchen würde, stell euch vor, Berlin-Marathon, ich habe es irgendwie geschafft, in die erste Reihe, stehe neben dem und ich versuche mitzuhalten. Ich sag euch, das klappt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 400 Meter. Ich war mal ganz gut auf 400 Metern. Aber dann werde ich sagen, ach du liebe Zeit, warum hat Gott diese ganzen Afrikaner geschaffen? Das ist so gemein. Man hat keine Chance gegen die, okay? Und die Höhenluft und so weiter. Naja, egal. Und verstehst du, ich würde niemals durchhalten, wenn ich mich mit dem vergleiche. Und genau so brauchen wir gesunde Maßstäbe in unserem Leben. Dinge, die Gott wichtig sind, an denen wir uns orientieren. Und Gott sagt, hey, mich interessiert, ob dein Glaube wächst, ob deine Liebe zu deiner christlichen, geistlichen Familie wächst, auch deine Liebe zu Menschen wächst, die mich noch nicht kennen. Ey, und ob du durchhältst, das interessiert mich. Und das feiere ich. Und so würde Gott zu dir sagen, hey, ich bin stolz auf dich, wenn du durchhältst. Ich bin stolz auf dich, wenn dein Glaube wächst. Ich bin stolz auf dich, wenn deine Liebe wächst. Ich bin stolz auf dich, wenn du Dinge tust, weil du mich liebst, obwohl ganz viele Leute in deinem Umfeld das gar nicht nachvollziehen können. Die ganzen Werte, die du lebst als Christ, die Dinge, die du tust oder die Dinge, die du nicht tust. Ich bin so stolz auf dich, weil du durchhältst. Hey, du bist für mich ein leuchtendes Vorbild für andere in der Art, wie du lebst. Fantastisch. Okay. Was macht uns noch fertig in unserem Leben? Also einmal, wenn wir blöde Maßstäbe haben, das ist schwierig. Aber was uns noch fertig macht, ist Ungerechtigkeit, oder? Stell dir vor, du bist dabei bei so einem Marathon, hey, und du stellst plötzlich fest, ja, dass irgendwie so die Leute, die außen Snacks verteilen und Wasser verteilen, die geben allen was, nur nicht dir. Okay, und du merkst, dass da ständig betrogen wird. Ja, da kommt irgendwie ständig einer auf so einem Motorrad vorbei, lädt einen hinten drauf, fährt ihn 10 Minuten lang nach vorne und dann läuft er von ganz vorne wieder weg und dir, ja, die, keine Ahnung, die schubsen sie eher um oder so. Hey, du willst sagen, was soll das? Ich kann überhaupt nicht gewinnen. Das macht überhaupt keinen Sinn mitzulaufen. Ich habe keine Lust mehr. Das ist doch ungerecht alles, oder? Also Ungerechtigkeit macht es uns wirklich schwer durchzuhalten, oder? Und was ist Gottes Antwort darauf? Und ich habe jetzt mal ein bisschen den Bibeltext nicht verändert, aber ich habe jetzt mal sozusagen 2 Blöcke zusammengestellt, themenmäßig. Und hier nimmt Paulus jetzt in diesem Brief einen Blick auf die Zukunft. Und er sagt den Gläubigen damals in Thessalonicher, hey, hör mal, guck mal, das werden diejenigen erleben, die jetzt ungerecht leben, die sich jetzt nicht für mich interessieren, die jetzt irgendwo die Abkürzungen nehmen, die dopen, die nicht nach dem fragen, der hier dieses Rennen eigentlich ins Leben gerufen hat und veranstaltet hat, die nicht nach den richtigen Zielen streben und die nicht die richtigen Maßstäbe in ihrem Leben haben. Guck mal, das wird deren Ergebnis sein. Da werden die enden. Und dann sagt er, und hey, und so werdet ihr enden, okay? Und wir schauen uns erstmal das Ende an von denen, die hier in diesem Leben nicht nach Jesus fragen. Und das ist richtig krass. Wie gesagt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann wäre es immer cool, dann könnt ihr nämlich selber gucken, wie ich die Bibelverse hier zusammengestellt habe. Aber hier heißt es über diejenigen, die sich nicht für Gott interessieren, ja, Gottes Urteil ist gerecht, deshalb wird er alle bestrafen, die euch jetzt verfolgen. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, schon im apostolischen Glaubensbekenntnis, eine ganz wichtige Säule. Jesus kommt zurück, um zu richten die Lebenden und die Toten. Umgeben von loderndem Feuer, das heißt, Jesus wird nicht irgendwie niedlich und kumpelmäßig, sondern er wird als König zurückkommen. Er wird tatsächlich ein Schrecken sein für diejenigen, die hier jetzt wirklich Böses getan haben und die Ungerechtigkeit hochgehalten und geübt haben. Dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen, krass, und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Sie werden dem ewigen Verderben ausgeliefert sein, für immer von unserem Herrn und seiner Macht und Herrlichkeit getrennt. Okay, schau mal, die Thessaloniker hätten sagen können, ey Gott, es ist doch hier zu krass. Es ist alles ungerecht. Wir, die wir versuchen, das Gute zu tun, wir werden noch verfolgt, wir werden getötet, man macht uns fertig, man will uns nicht, man stößt uns aus unseren Familien aus. Warum sollen wir durchhalten? Und Gott sagt, hey, am Ende wird Gerechtigkeit geübt, wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Es gibt gar nichts, was übersehen wird. Und ich finde das einen wichtigen Gedanken. Ich meine, erstmal ist dieser Gedanke uns, glaube ich, heute in unserer Zeit fremd. Jesus als Richter, ey, Jesus war doch für die Menschen. Jesus hat doch die Liebe Gottes auf diese Erde gebracht. Das ist doch irgendwie seltsam. Und wir lesen doch auch in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er hat die Welt geliebt. Es geht auch nicht um Gericht. Aber dann heißt es in den ein Vers weiter oder in den nächsten beiden Versen, Johannes 3, 17 und 18 heißt es, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten. Also er wollte das eigentlich nicht, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und dann auch in Matthäus 25, Verse 31 bis 33 heißt es, Jesus sagt von sich selbst, wenn der Menschensohn, also er selbst, in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, also wir merken hier eine ähnliche Formulierung, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Also beim zweiten Mal kommt Jesus anders als beim ersten Mal. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich und die Ziegen links und am Ende heißt es dann auch noch, die einen werden zum ewigen Leben eingehen, die anderen zur ewigen Strafe. Also das ist eine Realität, von der Jesus gesprochen hat. Die Evangelien reden davon, Paulus redet davon, Petrus redet davon, Johannes redet davon. Alle großen Autoren, die das Neue Testament mitverfasst haben, alle Apostel reden von dieser Wahrheit, dass es ein Gericht geben wird am Ende zusammen, am Ende der Zeit. Ja, wie bringen wir das zusammen? Wir haben es eigentlich genau gehört und gelesen in Johannes 3. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Jesus ist gekommen, damit keiner von Gott gerichtet und verurteilt werden muss. Aber wer dieses Geschenk von Jesus ablehnt, die rettende Botschaft von Jesus, das größte Geschenk Gottes, der ist im Grunde schon verurteilt. Der verurteilt sich selbst. Der schneidet sich selber los von der Liebe, die Gott für ihn hat. Und Gott will den Menschen nicht zwingen am Ende. Liebe ist eine freie Entscheidung. Er will den Menschen so ernst nehmen, dass er sagt, ich will, dass du mich willst. Jesus hat sich am Kreuz für jeden bösen Gedanken, jedes böse Wort, jede böse Tat geopfert. Und wer seinen eigenen Stolz überwinden kann, der kann Vergebung von ihm haben. Aber wer seinen Stolz nicht überwinden kann, der wird keine andere Möglichkeit finden, um sein Leben zu retten. Und für den wird Jesus kein Freund sein, sondern er wird wirklich buchstäblich ein Schrecken sein, ein Richter sein, ein gerechter König sein. Warum Gericht? Wisst ihr, ich glaube, diese Botschaft, dass Gott der Richter ist, dass Jesus selbst der Richter ist sogar, die ist eigentlich nicht eine abschreckende Horrorbotschaft. Ich glaube, dass diese Botschaft zutiefst wichtig ist. Zutiefst wichtig ist. Hey, wenn Gott nicht der Richter ist, dann wird am Ende keine Gerechtigkeit geübt werden. Und wir sagen schnell, hey, komm, ist doch egal. Alle Menschen sollen Gottes Liebe erfahren und egal, was sie getan haben. Hey, aber ganz ehrlich, jeder von uns, der selber schon mal ungerecht behandelt worden ist, der weiß, dass er in diesen Momenten ganz anders empfindet, dass er ein Gerechtigkeitsbewusstsein in sich trägt. Und wenn wir Bilder sehen von Völkermorden, von Menschen, die vergewaltigt worden sind oder von irgendwelchen Geschichten in diesem Sinn hören, dann regt sich in uns was. Ja? Nur wenn es um uns selbst geht, dann wollen wir oft gerne so ein bisschen irgendwie diese Maßstäbe wegschieben. Aber eigentlich haben wir ein Bewusstsein für Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was die Bibel über das Gericht sagt, was Gott üben wird? Ich nenne mal drei Dinge. Es ist so ein bisschen einfach so ein Zusammentrag aus allem, was das Neue Testament sagt. Die Bibel sagt über das Gericht, dass Jesus öffentlich richten wird. Das heißt, es wird nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen geschehen, nicht auf so eine Art, dass man sich fragen muss, ist das wirklich gerecht? Hey, was hat er jetzt eigentlich für Maßstäbe angelegt? Was ist jetzt hier eigentlich, ist wirklich genau untersucht worden, was hier Sache ist? Nein, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern bewusst unter Einbeziehung von allem Leben auf dieser Erde wird Gott richten. Jeder wird sich von seiner Gerechtigkeit überzeugen können. Dann wird Gottes Gericht total sein. Das heißt, keiner wird sich Gott entziehen können. Keiner, der schon gestorben ist, keiner, der irgendwann noch leben wird. Du wirst nicht fliehen können. Selbstmord wird nichts bringen, um dem zu entkommen. Du wirst niemanden bestechen können. Es wird dich kein einflussreicher Freund irgendwie davor bewahren können. Und noch etwas, nichts von dem, was ein Mensch getan hat, wird übersehen werden. Gottes Gericht ist total. Ist total. Und drittens, Gottes Gericht ist gerecht. Es wird nicht danach gefragt werden, aus welcher Familie du kommst, ob deine Eltern Christen sind oder irgendwas in der Art, aus welchem Volk du kommst, und du wirst auch nicht für die Taten von anderen bestraft werden. Es wird um dein Leben gehen. Es wird um dein Leben gehen. Und wisst ihr, die Bibel sagt auch, einerseits sagt sie, hey, niemand kann vor Gott ohne Jesus bestehen. Das ist so die eine Wahrheit. Das bedeutet aber nicht, dass vor dem Gericht von Jesus alle gleich behandelt werden. Nach dem Motto, du hast dich nicht für Jesus entschieden in dieser Welt, ihr bekommt alle dasselbe Urteil. Nein, sondern die Bibel sagt eindeutig, nach unseren Taten werden wir gerichtet werden. Und es wird manchen schlimmer ergehen als anderen. Jesus hat es auch zum Beispiel über Städte in Israel gesagt. Er hat gesagt, hey, euch wird es im Gericht schlimmer ergehen als diesen Städten da im Ausland und so weiter. Also wir merken, nein, Gott wird unterschiedliche gerechte Maßstäbe an unser Leben anlegen. Nur wirklich Gottes Gegenwart, die werden wir nie bekommen ohne eine Beziehung mit Jesus. Und das ist das Krasse und das Wichtige, was wir auch mitnehmen müssen. In Offenbarung 20, 12 bis 13 heißt es, und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Niemand ist ausgenommen. Nun wurden Bücher geöffnet. Ich lasse das dahingestellt sein, ob das ein Bild ist oder ob das wirklich so sein wird. Das ist mir gar nicht so wichtig, aber es wird eben, der Himmel hat sozusagen aufgezeichnet, unser Leben. Es ist alles bekannt, was wir getan haben oder nicht getan haben. Und dann heißt es, über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in diesen Büchern beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das ist das Buch, wo alle drinstehen, die sich hier in diesem Leben für Jesus entschieden haben. Die sagen, hey, meine Gerechtigkeit reicht nicht, ich brauche die Gerechtigkeit vom Kreuz. Und dann heißt es, das Meer gab seine Toten zurück und ebenso der Toten das Totenreich. Und alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Wow, da wird das nochmal zusammengefasst. So, und jetzt will ich euch noch ein paar Argumente mitgeben, warum ich wirklich empfinde, dass das Gericht Gottes etwas Gutes und Wichtiges ist. Ich glaube, also ohne das könnte ich Gott nicht vertrauen, könnte ich Gott nicht ernst nehmen. Muss ich wirklich sagen. Nein, ich könnte einen Gott nicht ernst nehmen, der sagt, schwamm drüber. Absolut nicht. Warum? Warum ist Gottes Gericht etwas Gutes? Nummer eins, weil dann Gerechtigkeit zählt. Hey, schau mal, wir haben zu dir gerade ein paar Beispiele gehört. Einmal gibt es den Livio Dragnea in Rumänien oder auch Silvio Berlusconi in Italien. Leute, die sogar das Gesetz geändert haben zu ihren Gunsten, damit ihre Verbrechen nicht aufgedeckt werden konnten, damit sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten für ihre Verbrechen. Oder? Das macht doch etwas mit uns. Wir sagen, nein, es muss Gerechtigkeit geben, dass solche Dinge auch bestraft werden. Und wenn es in dieser Welt nicht geschieht, und es passiert ganz oft nicht, Leute kommen ganz oft mit ihren Taten davon, dann braucht es jemanden, der am Ende diese Menschen zur Rechenschaft zieht. Oder wenn wir Leute nehmen, wirklich diese ganz krassen Beispiele wie Mao, Adolf Hitler oder Stalin, die insgesamt wahrscheinlich über 150 Millionen oder für den Tod von über 150 Millionen Menschen verantwortlich sind, dann müssen wir sagen, es kann doch nicht sein, dass sich ein Adolf Hitler der Gerichtsbarkeit hier in dieser Welt entzieht durch Selbstmord. Aber wir wissen, er kann sich nicht der Gerichtsbarkeit Gottes entziehen. Warum ist Gottes Gericht noch etwas Gutes? Weißt du, weil Gerechtigkeit dann nicht menschlichen Maßstäben und menschlichen Schwankungen unterliegt, oder? In jedem menschlichen System gibt es Vetternwirtschaft, gibt es Schlupflöcher und so weiter. Bei Gott gibt es die nicht. Und jede menschliche Gerichtsbarkeit ist irgendwo Teil von einem System. Wir merken, dass selbst das Gericht in Karlsruhe am Ende, merken wir, ist nicht völlig frei, sondern muss so total auch ihre Entscheidungen immer bedenken und die Folgen ihrer Entscheidungen bedenken, politisch in Deutschland, politisch in Europa und so weiter. Hey, menschliche Gerichtsbarkeit ist immer Teil des Systems und sie ist nie hundertprozentig frei, so sehr wir uns das wünschen würden, so sehr es der Maßstab ist, den wir anstreben. Deswegen brauchen wir Gottes Gericht. Und ich glaube, wir brauchen Gottes Gericht auch, weil der Mensch dann wirklich ernst genommen wird in seinen Taten. Also, wenn das nicht zählt, was wir tun oder nicht tun, dann frage ich mich, wie ernst nimmt Gott uns wirklich? Dann sind wir wie kleine Kinder. Ja? So bei einem Baby, wenn es irgendwie, keine Ahnung, oder bei einem Kleinkind, wenn es mir einen Stein an den Kopf schmeißt, dann sage ich vielleicht, hey, es ist ein Kleinkind. Aber wenn der Joel mir einen Stein an den Kopf schmeißt, mit voller Absicht, ja, sage ich mal so, dann würde ich ihm sagen, hey, Moment mal, ich nehme dich ernst und deswegen müssen wir uns mal unterhalten. Was stimmt nicht mit dir? Ja, so, also, ich weiß nicht, ob er das macht. Aber, und ich glaub, es gibt noch mehr gute Aspekte im Gericht Gottes. Weißt du, wenn wir das Gericht Gottes kennen, wenn wir wissen, Gott wird einmal für Gerechtigkeit sorgen, dann werden wir auch, glaube ich, unser Leben versuchen, vernünftig auszurichten. Unser Leben beginnt dadurch Bedeutung. Und wir werden hoffentlich die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Und ich glaube, das Gericht Gottes ist auch deswegen gut, weil es auch den Scheinwerfer richtet auf Gottes Plan A. Weil Gott sagt, hey, Gericht wäre die Folge, wenn du ohne meinen Sohn durchs Leben gehen willst. Wenn du dir nicht deine Schuld abnehmen lassen willst von Jesus, der für diese Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass dieser Plan A Gottes, dass er jeden Menschen retten will, durch das Gericht Gottes noch eigentlich an Wichtigkeit und an Bedeutung gewinnt. Denn Gott sagt ja zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zu der Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Weißt du, vielleicht schaust du auch in dein Leben und du fragst dich, wo ist die Gerechtigkeit in meiner Firma? Wo ist die Gerechtigkeit in meiner Familie? Wo ist die Gerechtigkeit bei dieser Erbstreitigkeit? Wo ist die Gerechtigkeit, wenn irgendein Kunde seine Rechnungen nicht bezahlt und ich deswegen in Schwierigkeiten bekomme? Wo ist die Gerechtigkeit, wenn Lügen über mich verbreitet werden und alle glauben das? Und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Auch selbst in der Gemeinde. Wo ist die Gerechtigkeit, wenn ich da ungerecht behandelt werde? Wo ist die Gerechtigkeit, wenn die Kirche Missbrauch an kleinen Kindern begeht und so weiter? Hey, wir sind ja nicht ausgenommen vom Gericht Gottes als Christen. Absolut nicht. Verstehst du, es ist so wichtig und ich finde, es lässt uns durchhalten, wenn wir wissen, Gott wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Es stärkt meine Ausdauer, wenn ich weiß, hey, am Ende wird es gerecht zugehen. Die dopen, die abkürzen, die sich mit dem Motorrad fahren lassen, die werden am Ende nicht auf dem Siegertreppchen stehen, weil Gott hat es alles gesehen. Und zu guter Letzt glaube ich, und das will ich jetzt relativ kurz halten, weil ich schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und ihr merkt auch ein bisschen, ich habe selber gar keine so einfache Woche hinter mir, selber gesprochen auf der Beerdigung von meiner Oma. Und ich bin innerlich nicht so ganz klar, wie ich sonst bin, das merke ich auch deutlich. Aber einen letzten Gedanken noch. Ich glaube, was uns auch fertig macht, ist, wenn wir denken, unser Einsatz, die Art, wie wir leben, auch besonders als Christen, dass wir eben auf manches verzichten, dass wir manches eben tun und auch nicht tun, was für die Gesellschaft vielleicht ganz normal wäre. Ja? Das ist manchmal schwierig, wenn wir das Gefühl haben, das lohnt sich doch gar nicht. Ey. Wir werden gar nicht dafür belohnt. Und soll ich dir was sagen? Du wirst tatsächlich für deinen Glauben, für deine Liebe, für deine Ehrlichkeit, du wirst nicht immer in dieser Welt belohnt dafür. Soll ich dir was sagen? Du kannst manchmal, du machst alles richtig und kriegst voll auf die Mütze. Du sagst in der Firma die Wahrheit und wirst dafür gefeuert, ja, weil Leute sagen, boah, der hat sich nicht an die Klicken gehandelt, dass man dem anderen nicht an den Karren fährt oder irgendwas in der Art, ja. Und dann wirst du überhaupt nicht gefeiert als ein Held, der die Wahrheit hochhält, sondern sagst, also was bist du für ein Kameradenschwein oder sowas in der Art, wie man dann vielleicht sagen würde, ey. Aber ihr wisst ihr, es wird sich lohnen, wenn wir an das Ende denken. Und da sagt Paulus, und das will ich eigentlich nur kurz noch lesen, er sagt erstmal, sagt er den Korinthern, den Thessalonichern, über die Verfolgungen, die sie erleben. Weißt du, sie könnten denken, boah, irgendwas stimmt mit unserem Glauben nicht. Aber Paulus sagt ihnen, hey, diese Verfolgung, diese Leiden sind ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott gerecht richten wird. Boah, an der Ungerechtigkeit, die ihr jetzt erlebt, dürft ihr erkennen, dass Gott einmal gerecht richten wird. Und sie sind ein Kennzeichen dafür, dass ihr würdig seid, Anteil an seinem Reich zu bekommen. Wie ist das gemeint? Guck mal, Jesus war derjenige, der mehr als alle anderen dafür gelitten hat, dass er Gott treu war. Und jetzt sagt Paulus, hey, ihr erkennt auch daran, dass ihr würdig seid, weil ihr etwas Ähnliches erlebt, was Jesus auch erlebt hat. Druck, Anfechtungen, sogar auch Angriffe, teuflisch, die wir manchmal gar nicht so erkennen, die im ganz Normalen zu uns kommen, ja, sozusagen im ganz normalen Alltag. Hey, die dürfen uns zeigen, dass wir würdig sind, ähnliche Angriffe zu erleben, die Jesus ja auch erlebt hat. Und ich meine, das könntest du ja auch alles wieder umlegen auf all deinen Einsatz in der Gemeinde, den du noch nebenher bringst zu deinem Job, wo du so vieles machst, wo Leute am Wochenende gemütlich zu Hause sitzen und du investierst dich in die Gemeinde und dann denkst du manchmal am Montagmorgen, boah, jetzt bin ich noch kaputter, als ich letzte Woche Freitag war und so weiter. Hey, lohnt sich das alles? Und ja, weißt du, Paulus sagt uns, hey, ihr dürft erkennen, dass ihr würdig seid und dass ihr Anteil an seinem Reich bekommen werdet. Hey, warum macht ihr mir das weg? Okay. Und dann heißt es, denn es ist ja sein Reich, für das ihr leidet. Und dann geht es weiter. Er wird eure Not beenden. Und wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus der Herr für alle sichtbar erscheinen wird. Die aber zu ihm gehören, werden ihn an jenem Tag anbeten. Und alle, die an ihn glauben, werden ihm voller Freude zujubeln. Und auch ihr werdet dabei sein, weil ihr der Botschaft vertraut habt, die wir euch gebracht haben. Weißt du, ich finde das so stark, wenn Jesus richten wird am Ende der Zeiten, dann wird er genauso öffentlich, wie er die verurteilen wird, die ihm nicht gefolgt sind, die das Geschenk seines Sohnes nicht angenommen haben. Genauso öffentlich, wie er die verurteilen wird, genauso öffentlich wird er dich und mich dort auftreten lassen und sagen, das sind meine Kinder. Das sind die, auf die ich stolz bin. Das sind die, die zu mir gehören. Das sind die, die mir treu gewesen sind. Und ich finde es so spannend, ich habe jetzt nicht Zeit, auf die Einzelheiten anzugehen. Not wird beendet, wir werden Anteil an Gottes Reich bekommen. Wisst ihr, die Bibel sagt so viele coole Sachen. Wir werden eine neue Welt haben. Im Grunde wird es diese Welt erneuert sein, wiederhergestellt sein. Hey, es wird ein genauso blühendes Leben geben, wie das, was wir jetzt haben. Noch blühender, weil es nicht gestört ist durch die Sünde, durch den Tod, durch Ungerechtigkeit und so weiter. Aber stellt euch nicht eine kalte, komische Energiewelt vor oder irgendwas. Nein, Gott hat am Anfang Anfang über diese Welt gesagt, sie war gut und er wird etwas Ähnliches wieder schaffen und wir werden dort Dinge entdecken dürfen, wir werden dort Dinge erfinden dürfen, wir werden dort Gemeinschaften bauen dürfen, wir werden einfach eine blühende Gesellschaft dort haben und Gott selbst wird in der Mitte sein, Gott selbst wird das Leben sein in dieser neuen Welt in der Mitte. Also es ist nicht irgendwas total Abstraktes und Komisches, was wir da haben werden. Und weißt du, Gott sagt uns, wir werden Anteil daran bekommen. Das bedeutet, du wirst ein Miteigentümer von dem sein. Deswegen nennt uns zum Beispiel die Offenbarung Könige und Priester, Prinzen und Prinzessinnen, Königssöhne und Königstöchter dürfen wir sein. Hey, und ein Punkt, der jetzt hier nicht so drin sichtbar wird, dieser Vers 10 ist im Griechischen gar nicht so leicht. Eigentlich heißt es, manche Übersetzungen sagen, wir werden Gott verherrlichen, wenn er wiederkommt. Wir werden Jesus verherrlichen. Aber von der Wortbedeutung, Elberfelder, Luther geben das ansatzweise wieder, ist es eigentlich so, dass Gottes Herrlichkeit in uns sein wird und wir werden diese Herrlichkeit sozusagen verkörpern. Das ist was. Wir werden selbst Anteil auch an Gott bekommen, nicht nur an seinem Reich, sondern an ihm selbst. Weißt du, ich habe das vorhin im Gebet gesagt, es gibt die Möglichkeit, du könntest etwas sehr Schönes widerspiegeln, zum Beispiel Licht. Okay, wir könnten da hinten so eine Lampe, wir könnten sie vor einen Spiegel stellen, dann würden wir das Licht wieder in dem Spiegel erkennen. Aber das ist nicht das Bild, was uns Paulus hier sagt, sondern das, was er eigentlich meint, ist, dass wir mehr wie so diese Glühbirne sein werden, ja, wo innen drin diese Energie ist, wo sich sogar, wenn du sie anschaltest, verändert sich ein Stück weit diese Glühbirne, weil plötzlich durch den Draht da jetzt etwas fließt und weil da etwas entsteht in diesem Draht. Er wird warm, da entsteht Licht und so weiter. Ja? Vielleicht wäre ein noch besseres Bild, dass wir wie so Glas sind, was im Feuer durchglüht wird und am Ende in Form gebracht wird von dem Glasbläser. Durch Gottes eigene Herrlichkeit werden wir zu etwas ganz Neuem und Schönem. Das ist so das Bild, was Gott hat. Und dann sagt er, da wird unaussprechliche Freude sein in diesem Moment für uns. Und wir werden wissen, alles, was wir hier eingesetzt haben für Gottes Reich, das war es wert. Und deswegen darfst du wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich, Gottes Reich und Gottes Willen und Gottes Pläne an die erste Stelle zu setzen. Es lohnt sich. Du wirst über alle Maßen belohnt werden, über alles, was ich dir jetzt hier mit Worten ausmalen und beschreiben kann. Hey, hab die richtigen Maßstäbe für dein Leben, wie du dein Leben beurteilst. Und Gott interessiert sich dafür, dass dein Glaube wächst und dass die Liebe zu den Menschen, mit denen du hier in einer geistlichen Familie zusammengekommen bist, wächst. Das ist seine, was er richtig cool findet. Ja? Nicht der ganze Erfolg draußen beeindruckt ihn. Und Nummer zwei, du darfst wissen, wenn du jetzt Ungerechtigkeit erlebst oder wenn du dich fragst, hey, warum sind diejenigen viel erfolgreicher, die mit Gott gar nichts zu tun haben, so oft in dieser Welt, ja? Und warum kommen Menschen, die Böses tun, so oft damit durch in dieser Welt? Du darfst wissen, am Ende wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Und du darfst wissen, es lohnt sich, an Gott dran zu bleiben. Ich ermutige, die Lobpreiser dürft nach vorne kommen und ich will einfach noch kurz beten. Und ich will auch kurz diese Frage stellen, die wir hier ganz bewusst jeden Sonntag stellen wollen. Ich will fragen, ob jemand hier ist und trotz dieser in meinen Augen sehr unvollkommenen Botschaft heute, vielleicht ist etwas in deinem Herzen wach geworden, dass du gesagt hast, boah, Gott, er hat ein gewaltiges Bild von uns Menschen. Der nimmt uns ernst, der sieht, was wir tun, der sieht, wie wir leben. Und wenn er uns anschaut, dann sieht er, dass wir alle nicht nur Opfer sind, sondern auch Täter. Und ich will dir sagen, jeder, der hier ist heute, braucht Vergebung. Jeder von uns hat es nötig, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und jeder von uns muss verurteilt werden, der nicht diese Gerechtigkeit von Jesus auf sein eigenes Leben bezieht. Herr Jesus hat die Strafe am Kreuz getragen, so sagt es die Bibel. Und deswegen musst du keine Strafe mehr tragen, wenn du deinen Stolz überwinden kannst und sagen kannst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Gerechtigkeit. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und wenn du dazu Ja sagst, dann wird Jesus am Ende, oder wird Gott am Ende Jesus in dir sehen und er wird die Gerechtigkeit von seinem vollkommenen Sohn in dir sehen. Und er wird dich nicht verurteilen. Im Johannes 5 heißt es, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und er wird nicht gerichtet werden im Sinne einer Verurteilung. Und in Römer 8, Vers 1 heißt es, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 5 heißt es, wenn wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Jesus sieht alles. In Römer 2, Vers 16 heißt es, dass Gott richten wird das Verborgene unseres Herzens. Und ich denke, jetzt habe ich alle im Boot. Weil du weißt etwas über das Verborgene deines Herzens und du kennst deine eigene Ungerechtigkeit. Und du weißt, dass du aus Gottes vollkommener Sicht auch ein Urteil verdient hättest, was dich am Ende vom Reich Gottes ausschließen würde. Aber hier ist Jesus und er sagt, ich habe die Strafe getragen. Willst du dich nicht dafür entscheiden, zu mir zu gehören? Willst du mich nicht zum Herrn deines Lebens machen? Willst du mich nicht auf deiner Seite haben im Gericht, statt gegenüber als Richter? Ich bin nicht gekommen, um dich zu richten. Ich will nicht. Ich will dich. Ich habe alles dafür getan. Ist jemand da, der sagt, ich will mich heute für Jesus entscheiden? Ich will heute mein Leben aus den Händen geben. Ich will meine Selbstgerechtigkeit opfern für Gottes Gerechtigkeit. Du darfst ganz kurz die Hand heben und sagen, hier bin ich. Danke. Ist noch jemand da? Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass dein Interesse ist, uns gerecht zu machen. Dass dein Interesse ist, Herr Jesus, uns einen Platz zu geben in einer neuen, wiederhergestellten Welt, Herr. Und wir danken, dass du so treu deiner Schöpfung gegenüber bist. Herr, du hättest auch alles kaputtschlagen können und sagen können, ich mache etwas Neues ohne euch, aber du willst es nicht. Und du willst uns und diese Welt wiederherstellen. Und dafür danken wir dir. Es ist eine unfassbare Liebe, Herr Jesus. Und wir beten, dass wir diese Liebe in unserem Herzen aufnehmen können. Und wir beten, dass wir durchhalten können, weil wir wissen, Herr Jesus, du bist es wert. Du bist es wert, Herr Jesus. Und wir werden so reich belohnt werden am Ende unseres Lebens, wenn wir vor dir stehen, Herr Jesus. Hilf uns, treu zu bleiben, Herr Jesus.